Ihr Lieben, wir hören heute auf die letzte Predigt eines alten Mannes. Das bin nicht ich. Es ist das 12. Kapitel aus dem Buch des Predigers, ein Buch in der Bibel. Da blickt einer zurück. Nein, er blickt nicht zurück. Er blickt in seine Gegenwart und schenkt uns einen Ausblick nach vorne. Ich lese im 12. Kapitel des Buches Prediger. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind. Wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt, und alle Töchter des Gesanges sich neigen, wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich belädt und die Kaper aufbricht. Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt. Und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Was für eine poetische Beschreibung des Alters. Da wird nichts beschönigt. Hier sagt einer, wie es ist. Das sind Jahre, da wirst du sagen, die gefallen mir nicht. Wie wahr. Das Augenlicht wird trübe, die Lichter des Tages und der Nacht sieht man nicht mehr, der Rücken krümmt sich, die Starken im Hause zittern. Das ist alles nicht schön. Es wird leise auf der Gasse und einsam um einen her. Die Angst wird zum unfreundlichen Begleiter. Und so kann man dieses Gedicht weiter durchgehen. Was ist mit der Kaper gemeint? Was ist gemeint, wenn die Kaper aufbricht, habe ich mich gefragt und ich habe nachgeschaut. Kapern, das sind Knospen eines Wüstenbusches, der mit sehr wenig Wasser auskommt. Und diese Kapern kann man als Gewürz ernten. Aber wenn sie aufbrechen, dann ist es dafür zu spät. Es gibt einen Moment im Leben, da ist alles zu spät. Das Alter ist nichts für Feiglinge. Diesen Satz, ich glaube von Eckart von Hirschhausen, haben wir inzwischen alle mal gehört. So war es nie. Und jeder, den nicht vorher stirbt, geht auf diese Lebensphase zu. Immerhin, unser Prediger verliert sich nicht in einem wehmütigen Rückblick, sondern er spricht ganz nüchtern und ehrlich von der Zeit, die er selber erlebt, und blickt nach vorne. Am Ende des Kapitels lesen wir ein Nachwort des Herausgebers. Und da heißt es dann, Moment, wo geht's los? Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Ich höre aus dem Ganzen zwei Mahnungen für die Tage, die kommen. Erstens, wir tun gut daran, Gott zu fürchten und die Gebote zu halten. Eben haben wir vom Propheten Micha gehört, die drei Dinge, die gut sind und die wir tun sollen. Gottes Wort halten, Liebe üben und in all dem demütig sein und bleiben vor unserem Gott. Die zweite Mahnung, ihr jungen Leute, lasst jetzt schon Gott in euer Leben hinein. Am Ende ist es vielleicht zu spät. Wegen dieser Mahnung, mit der der Prediger seine Predigt ja beginnt, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Diese Mahnung hat wohl dazu geführt, dass die Reformatoren den Konfirmandenunterricht und die Konfirmation erfunden haben. Deshalb machen wir in Gemeinde Jugendarbeit. Bibelkreise, Freizeiten, das ganze Programm. Damit junge Leute das jetzt schon hören. Denk an den Schöpfer. Denn das hat Folgen im Leben, wenn man erkennt und bekennt, da gibt es einen, der über uns steht, der unser Leben einmal ausgedacht und gemacht hat und auf den wir zuleben. Wer sich als Geschöpf eines liebenden Gottes weiß, der wird sein Leben anders sortieren. Wir ringen heute vielleicht mit der Frage, ist das überhaupt wahr, dass es einen Gott gibt? Wäre die Welt nicht auch ohne Gott ganz gut erklärbar? Lässt sich das Leben und die Liebe und all das drumherum nicht auch ohne Gott ganz gut gestalten? Ohne Gott gäbe es keine Verantwortung. Da wäre es genug, wenn man irgendwie im Leben klarkommt. Hauptsache, man lässt sich nicht erwischen. Und man hat genügend Freunde. Würde ja dann reichen, sollte man meinen. Und die meisten Menschen in unserer Kultur denken so auch. Gott ist da nicht nötig. Wenn Gott aber existiert, wenn das wahr ist, dann steht am Ende ein Gericht. Und dieses Wissen ist ein Trost für alle Opfer. Eben aber auch eine Bloßstellung für alle Täter dieser Welt. Das ist die andere Mahnung, die ich hier höre. Wer immer Schuld mit sich trägt, der fürchtet das Gericht. Ende September ging es durch die Presse. Da hat eine 96-jährige Frau, Irmgard F., ein Taxi in ihr Altenheim bestellt und sie wollte untertauchen. Mit 96 Jahren sich auf die Flucht begeben. Warum? Weil sie als Angeklagte vor das Landesgericht in Itzehoe bestellt worden ist. Und da sollte endlich verhandelt werden, dass diese Frau als junge Frau Sekretärin in einem Konzentrationslager in Stutthof gewesen ist, beim Kommandanten dieses Lagers. Beihilfe zum Mord in 11.000 Fällen, lautet die Anklage. Und sowas verjährt nicht, auch nicht nach 80 Jahren. Schuld verjährt nie bei Gott. Nur durch Vergebung wird man die Last der eigenen Schuld los. Es tut gut, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. In der letzten Konfistunde vor den Herbstferien haben wir uns mal einige Sprüche aus der Bibel angeschaut und geguckt, welche ein Konfirmationsspruch für jeden Einzelnen sein könnten. Und dann stellte Laura eine Frage: Wieso soll man Gott fürchten? Tatsächlich bemühen wir uns ja darum, beim Reden von Gott keine Angst zu verbreiten. Diese Zeiten sind doch wohl vorbei, oder? Dass man mit dem Weltgericht droht, dass man große Altarbilder malt, wo irgendwelche Monster die armen Seelen quälen und jedem, der das betrachtet, Angst einjagen sollen. Das geht doch heute gar nicht. Ja, es finden sich Hinweise in der Bibel, die man so deuten kann, dass man Angst haben müsste vor dem Endgericht. Aber wer Angst hat, glaubt doch nicht an die Liebe. Der zittert doch in seinem Versteck und hält größtmöglichen Abstand zu dem, vor dem er Angst hat. Das hat doch nichts mit dem Evangelium zu tun. Laura, habe ich natürlich erklärt, dass es hier nicht um Angstmacherei geht, sondern um Ehrfurcht, darum zu erkennen, wer Gott ist, der Allmächtige, der Herr über Leben und Tod, der Heilige und in seiner Größe die Liebe in Person. Deshalb keine Angst vor Gott. Und wir Alten? Was hören wir für einen Appell aus dieser letzten Predigt des Predigers? Ich meine, wir hören einen doppelten Appell. Erstens, ja, der Tag wird kommen, an dem die Bücher geöffnet werden, an dem nichts mehr verborgen bleibt. Und deshalb brauchen wir Gewissheit der Vergebung für alles, was in unserem Leben dunkel und verborgen ist. Irmgard F., jene alte Frau, die vor ihrer Gerichtsverhandlung fliehen wollte, muss ein tragisches Leben gelebt haben. Entweder sie war ihr Leben lang im tiefsten überzeugt von der Richtigkeit einer mörderischen Ideologie, der sie gedient hat. Wie tragisch. Oder sie war ein Leben lang zutiefst beschämt über ihre eigenen früheren Taten, ohne je dazu gestanden zu haben. Ein bedrückendes Lebensgeheimnis. Was für eine Last. Dabei gilt für sie und für jeden von uns genauso das Angebot des Neuanfangs bei Gott, Vergebung. Die letzten Gerichtsverhandlungen zu NS-Verbrechen wollen ja keine Rache, sondern sie wollen Recht sprechen. Es geht darum, den Opfern gerecht zu werden, ihr Schicksal zu würdigen. Wir denken bei Schuld ja immer meistens an die Täter und dann fragen wir uns, ist das gerechtfertigt, nach so langer Zeit noch Schuld irgendwie zu ahnden, mit Strafe zu belegen? Dabei geht es beim Gericht nicht um die Schuld der Täter, sondern um Gerechtigkeit für die Opfer. Das vergessen wir oft, dass bei Schuld immer auch Opfer da sind. Wenn Menschen auf Kosten anderer leben, wenn sie Unrecht hinnehmen, Lebensraum und Lebensenergie rauben für sich selbst. Anderen werden sie geraubt. Die Liebe zu den Opfern ist es, die Gott zum Richter macht. Nicht die Freude an Vergeltung und Rache. Ihnen wird Recht geschaffen. Darum geht es im Gericht Gottes. Darauf stellt euch ein, sagt der Prediger. Jetzt. Und der andere Appell, der ist mir klar geworden, als ich vergangene Woche in der Seniorenresidenz in einem Gottesdienst auch schon über diesen Predigttext zu reden hatte. und vor mir 50 Menschen saßen, hochbetagt, auf Rollatoren gestützt oder im Rollstuhl sitzend. Was kann man denen denn noch sagen zu so einem Bibelvers? Die können doch eigentlich nichts mehr machen, oder? Doch. Jeder, der noch einigermaßen klar bei Verstand ist, kann eines tun. Lasst uns nicht nachlassen und aufhören, sondern treu und verlässlich und täglich für unsere Kinder und Enkel beten, dass sie ihren Weg zu Gott finden und mit Gott gestalten. Das können auch die, die an ihr Bett gefesselt sind, die nicht mehr groß rausgehen können und etwas tun können in dieser Welt. Beten können sie. Und oft sind es gerade die Großeltern, die den Enkeln einen Anstoß zum Glauben geben, weil die Weitergabe von Eltern auf Kinder ja oft nicht funktioniert, warum auch immer. Aber das hört man immer wieder, dass Großeltern, die gebetet haben, ein Impuls für den Glauben sind. Unterschätzen wir nicht unser Gebet für die nächste Generation. Anpredigen sollten wir sie vielleicht nicht, das mag ja keiner gerne. Aber den Glauben vorleben und für sie beten, das können und das sollen wir. Heute und morgen und an jedem Tag. Amen.